Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Zum ja eher langweiligen Thema Fixed Income, was aber gar nicht so langweilig ist, wie wir sehen werden. Ja, und wer schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, damit steige ich ja immer gerne ein. Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist: Wie hoch ist meine Rendite? Und die Antwort ist klar, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet: Wie hoch ist mein Risiko? Und einsteigen möchte ich hier mit einer kleinen historischen Episode. Wie hoch ist denn das Risiko von Anleihehaltern? Und dazu gehen wir weit zurück, 2000 Jahre in die Zeit des Römischen Reiches, als Augustus, oder besser gesagt unter dem Namen Gaius Octavianus, noch vollendet hat, was Julius Caesar verwehrt geblieben ist. Nämlich, er hat die Macht im Römischen Reich an sich gerissen und stand dann eben vor einem Riesenproblem. Nämlich, Rom hatte eine jahrzehntelange Episode des Bürgerkrieges erst hinter sich gebracht. Und wir wissen alle, Krieg ist sehr teuer, Stichwort Sondervermögen, ja. Damals waren die noch ehrlich, da hieß es dann Schulden. Ja, und wie damit umgehen? Der Augustus hat sich was ganz Spezielles überlegt und hat dann eine Losung ausgegeben, die nannte sich Moriturum esse. Ja, die Lateiner unter uns wissen, das heißt, es muss gestorben werden. Der hat einfach die größten Gläubiger des Römischen Reichs auf sogenannte Proskriptionslisten setzen lassen. Das waren Listen, die Leute, die darauf standen, durften umgebracht werden, straf- und folgenlos. Das Vermögen wurde eingezogen zugunsten dann des römischen Fiskus. Derjenige, der die Tat vollbracht hat, der hat dann einen entsprechenden Belohnungsanteil bekommen. Und so hat der Augustus den Haushalt komplett saniert und eine Blütezeit eingeleitet des Römischen Reiches. Ja, das ist natürlich eine sehr spezielle Form der Haushaltssanierung. Übrigens, das bekannteste Opfer war er hier, Cicero. Da soll noch mal einer sagen, die Feder ist schärfer als das Schwert. Übrigens, der Gläubiger, ja, also wir wissen ja von den Mafia-Filmen, ja, wer Geld schuldet, hat ja immer ein Problem, wenn er nicht rechtzeitig zahlen kann. Das Problem ist aber auch, das Ganze gilt auch historisch gesehen umgekehrt, ja, wer selber der Gläubiger ist und Geld bekommt, kann Probleme bekommen, ja, wenn die Schuldner dann etwas rabiat werden. Wenn wir so ein bisschen durch die Geschichte gehen, ja, wir haben bekannt waren hier Martin Luthers Pamphlete gegen die sogenannten Gläubiger, die dann eben Zinseinkünfte erzielt haben. Ja, berühmt dann auch er hier, Lenin, auf ihn komme ich gleich nochmal zurück. Die erste Maßnahme, die eben nach der Oktoberrevolution durchgeführt wurde, war, dass alle Anleihen des zaristischen Reiches für wertlos erklärt wurden und die Gläubiger, die habhaft, deren er habhaft werden konnte, die kamen in Gulag. In Deutschland hatten wir auch eine ähnlich dunkle Periode. Ich erinnere in dem Zusammenhang hier an das Grundsatzprogramm hier der NSDAP und hier insbesondere Punkt 11, Brechung der Zinsknechtschaft, wie es damals genannt wurde. Also wir sehen, Gläubiger waren immer wieder konfrontiert mit schwierigen, ja, bis tödlichen Situationen. Das ist heute nicht mehr so, zum Glück. Und zumindest für diejenigen, die die zaristischen Anleihen sehr, sehr lange gehalten haben, die konnten auch nochmal richtig Kasse machen. Tatsächlich im Jahr 1997, ja, unter Boris Jelzin, da hat Russland nach 80 Jahren die zaristischen Anleihen getilgt, im Umfang von 300 Millionen Euro. Das war seinerzeit, weil die wollten wieder einen internationalen Kapitalmarkt. Und dann haben sie eben gesagt, ja, wir bezahlen das Ganze. Ja, und übrigens ein großer Profiteur in der Situation war André Costolani. Der hat ja nicht nur viel mit Aktien spekuliert, sondern eben auch mit Anleihen. Er hatte sich mit diesen zaristischen Anleihen, der sich für, ja, umrechnen ein paar Cent, hat er die aufgekauft gehabt, in großen Paketen, und ja, hat dann einen entsprechenden Schnitt gemacht. Ja, das sind natürlich so Episoden, die sehr selten sind, aber die belegen halt eins: Die riskanteste Sache ist der Glaube, dass es kein Risiko gibt. Ja, so eine Erkenntnis von Howard Marks, der hat letztes Jahr hat er mal so einen Vortrag gemacht zum Thema Risikomanagement, kann ich auch empfehlen durchaus, gibt's frei auf YouTube. Und das ist im Prinzip genau das, was auch der gute Nassim Taleb als Truthahnfalle deklariert hat. Ja, und das gilt natürlich für Aktien und Anleihen gleichermaßen, beziehungsweise Aktien und Fixed Income. Ja, das heißt, über viele, viele Jahre kann sich hier eine Anlage sehr, sehr positiv entwickeln. Ähnlich wie eben ein Truthahn, der aufwächst und sich hier im Stall sehr wohlfühlt. Er kriegt immer sein Essen, Pflege und Hege. Ja, bis am Tag vor Thanksgiving. Dann sehen wir eben das, was so ein Strukturbruch ist, wie eben so eine Oktoberrevolution. Ja, und heutzutage ein bisschen friedlicher, aber Beispiele gibt's ja genug. Ja, sei es eben Lehman Brothers, Wirecard, ja, oder das Madoff-System. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Hier ist eben die wichtige Erkenntnis. Zum einen, dass unser finanzielles Überleben erstmal in den Fokus rücken sollte. Und wir hatten ja auch dazu zu dem Thema ganz, ganz viele Gespräche in den letzten zwei Tagen, weil das immer wieder ein Thema ist. Die meisten Anrufe und die meisten Mails bekomme ich immer dann, wenn irgendwas Negatives gerade passiert ist an den Kapitalmärkten und dann die Leute, die ihr Risikomanagement eben nicht im Griff hatten, dann in Panik geraten. Teilweise berechtigt, teilweise nicht. Ja, das heißt immer erst, das Risiko muss im Vordergrund stehen, danach die Rendite. Und das ist auch so eine Erkenntnis. Klar, wenn man so als 20-jähriger Highsporn ist, das eine etwas andere Geschichte. Hat sich bei mir auch im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Und mit zunehmendem Alter und zunehmendem Vermögen rückt dann immer mehr und mehr auch das Thema Risiko in den Vordergrund. Und da sind wir dann eben schon mittendrin. Weil wenn wir uns mal den Aktienmarkt mal angucken, hier so eine schöne Grafik vom Kollegen Röhl. Ja, dann sieht das natürlich auch astrein aus. Ja, wir haben ja hier über mehr als 70 Jahre, 75 Jahre eine astreine Luro-Kurve. Also geht schön von links unten nach rechts oben. Und wenn man dann eben auch in viele Ratgeber guckt, dann ist halt eben die Frage, ja, reicht so ein gut diversifiziertes Aktienportfolio und dann gegebenenfalls im Alter kombiniert mit einer klassischen Entnahmestrategie? Kann man so ein bisschen antworten wie bei Radio Erivan früher, ja, im Prinzip ja, aber da gibt es dann doch die ein oder andere Herausforderung. Und eine Herausforderung, die ich noch live miterlebt habe, ist eben so der Dotcom-Crash und die Weltfinanzkrise. Warum? Weil wir hier eben 12 Jahre haben, wo wir eine Nullrendite erzielt haben. Nominal, ja, also Inflation ist da noch gar nicht mit einberechnet. Noch schlimmer übrigens, von mir aus gesehen, meine Elterngeneration, ja, das waren die 1965 bis 1982, 17 Jahre, nominale Nullrendite, real übrigens, auch wenn es hier erstmal aussieht, naja, das geht auf Null aus, real gesehen durch die hohen Inflationsrate hier in den 70er Jahren, -50%, ja, -50%, wäre also real wieder da sein wollte, wo er 1965 war, musste noch bis 1989 warten. Ja, und das sind einfach diese beiden Episoden hier in dieser Grafik. Und das ist eben das Risiko, wenn man sehr weit rauszoomt, dass dann solche Episoden sehr klein erscheinen, aber dann tatsächlich Jahrzehnte ausmachen können. Ja, legendär natürlich hier die große Depression. Und der entsprechende Crash 1929 und hier waren es ganze 25 Jahre. Und wenn man den Dow Jones als den Aktienindex, der am längsten berechnet wird, nämlich seit 1896 mal anguckt, da war ich selber ein bisschen überrascht. Wir haben 4 große Unterwasserphasen. Für die älteste Phase zwischen 1905 und 1923 habe ich keine Grafik mehr gefunden, aber da waren es eben auch 18 Jahre. Und wenn man da mal guckt, der Gesamtzeitraum, in dem der Dow Jones Index unter Wasser stand, also entfernt von einem Hoch, waren eben 56% der Zeit oder eben 72 Jahre. Und das eben nicht verteilt über kleine Epochen, sondern über lange Zeiträume, über diese 4 großen Blöcke. Das heißt, jeder Anleger sollte damit rechnen, im Laufe seines Lebens mindestens einen solchen langen Block zu durchleben, beziehungsweise vorsichtshalber eventuell sogar 2. Denn uns allen sei ja ein langes Leben vergönnt. Mittlerweile, klar, ich bin auch kein Hellseher, aber haben wir schon eine sehr, sehr lange Phase stark steigender Kurse. Das letzte Tief, markante Tief, war im März 2009. Die Älteren unter uns erinnern sich. Und was haben wir denn seitdem erlebt? Eigentlich ja nichts Großes. Ne? Also ja, wir hatten im Februar, März 2020, aber das hat sich ja schnell erledigt. Wir hatten im vierten Quartal 2018 und im den ersten 3 Quartalen 2022, wo die Kurse ein bisschen abgebröckelt sind, aber das hat sich ja dann auch wieder umgekehrt und von daher eine wirklich ausgewachsene Base, wie wir sie in diesen Phasen gelebt haben, ist schon lange her. Und in dem Zusammenhang, ich bin letztes Jahr auf eine Studie gestoßen, die ich seitdem immer wieder auch zitiere, weil ich sehr interessant finde. Da haben sich mal 2 Amerikaner, chinesischer Herkunft, daher die Namen, ist frei abrufbar, wer so mal komplett lesen möchte, die Mühe gemacht und geguckt, naja, was könnte denn, wo könnte denn so ein Zusammenhang sein zwischen Kursentwicklung und irgendwelchen anderen Indikatoren. Und was die gemacht haben, die einfach mal geguckt, und diese Zahl wird laufend veröffentlicht, Quelle zeige ich auch gleich nochmal, nämlich im Schnitt der prozentuale Anteil von Aktien an den Vermögenswerten US-amerikanischer Haushalte. Ein Haushalt, Durchschnittshaushalt, hat halt bestimmtes Vermögen und wie viel Prozent davon sind in Aktien. Und dann haben die geguckt, ausgehend davon, wie hat sich abhängig von der Aktienquote, der durchschnittlichen Aktienquote der Haushalte, über die nächsten Jahre die Rendite hier in dem Fall im S&P 500 entwickelt. Wenn man diese beiden Kurven eben übereinander legt, dann sieht das Ganze so aus. Und das finde ich schon relativ beeindruckend. Ja, wer mit Statistik so ein bisschen bewandert ist, ist schon nah dran am perfekten Fit. Und diese Grafik sagt halt aus, je höher letztendlich der Anteil an Aktien in den Haushalten ist, desto niedriger, ja, das ist dann, also hier die Skala, die Renditeskala ist halt invertiert, ja, desto niedriger ist die Rendite des S&P in den darauffolgenden 10 Jahren. Ja, und das ist ja auch ein Stück weit logisch, weil wenn alle Haushalte vollgesogen sind mit Aktien, nehmen wir mal an, ne, 100%, ist ja nichts mehr da, ja, keine Masse mehr da, die die Kurse weiter treiben kann. Ja, und selbst die Finanzindustrie kann ja auch nur bedingt dann weiter als Käufer auftreten, weil ja eben Fonds, Versicherungen etc. auch gespeist werden durch Kundengelder. Ja, und diese indirekte Anteile, die sind ja hiermit reinberechnet. Und das Interessante ist, diese Quote, ja, also hier in der Studie geht's bis zum Jahr 2013. Ja, und diese Quote, die wird veröffentlicht von der Fed of St. Louis. Lässt sich abrufen im Netz tagesaktuell. Und wie hat sich das denn entwickelt seit 2013? Ja, momentan sieht's so aus, ja, auf dem historischen Höchststand. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht gilt der Zusammenhang nicht mehr oder wir haben jetzt andere Faktoren, keine Ahnung, ja, Sondervermögen, sonstige Sachen, die dafür sorgen, dass dieser Zusammenhang nicht mehr in Zukunft gilt. Allerdings die Logik dahinter, und es ist ja nicht nur eine Korrelation, ja, sondern auch eine gewisse Kausalität, die dahinter steckt. Also da wäre ich zumindest vorsichtig eben mit einem 100% Aktienportfolio. Ja. Und das ist dann eben auch der Grund, sich zu überlegen, lohnt es sich nicht vielleicht doch, eine andere Komponente mit ins Portfolio aufzunehmen, die dann gegebenenfalls das Ganze glättet. Und ja, mit der ich dann mein Portfolio ein Stück weit mit zwei oder vielleicht auch mehr miteinander unkorrelierten Anlageklassen kombiniere. Das ist auch eine Grafik hier, die ich vom Finanzwesen sehr dankenswerterweise zur Verfügung gestellt habe. Aber die bringt das sehr schön auf den Punkt. Ja, wenn ich eben unterschiedliche Anlageklassen habe, also zwei hier sehr schwankungsintensive, aber nicht halt im Gleichklang. Ja, und hier die eher langweilige habe. Welche Kombination davon ist denn fürs Portfolio besonders geeignet, wenn unter Rendite-Risiko-Optimierungsgesichtspunkten. Interessanterweise ist es eben das Portfolio A und C, weil es eben die Kapitalkurve glättet, am Ende bei derselben Rendite, aber eben bei weniger Risiko oder umgekehrt eben die risikobereinigte oder pro Risikoeinheit ich hier eine viel, viel höhere Rendite erziele. Ja, und das ist eben die Idee dahinter auch zu sagen, naja, ich packe mir so ein bisschen langweiliges Fixed Income. Ich werde aber auch nachher zeigen, bestimmte Titel, die durchaus auch etwas wilder sind, ja, die man sich hier ins Portfolio packen kann. Es geht auch mit einem weiteren Vermögenswert. Da lässt sich das auch nochmal sehr schön demonstrieren. Der Effekt, der daraus resultiert, wenn ich einfach einen Vermögenswert mit aufnehme, der unkorreliert ist, beispielsweise zu Aktien und hier eben switche, immer dann, wenn einer dieser beiden Vermögenswerte eben besonders hoch bewertet ist. Und ist vielleicht auch bekannt, die sogenannte Dow Jones Gold Ratio. Hierbei wird einfach der Dow Jones Index durch den Goldpreis in US-Dollar geteilt. Und das ergibt dann eben ein Verhältnis. Also letztendlich, wie viel Unzen Gold muss ich bezahlen für den Dow Jones Index? Ja, so rum kann man das oder so kann man das interpretieren. Und das Interessante ist, es gibt zwei Linien hier, die 15er Linie und die 5er Linie. Und das waren immer so Linien, ja, oberhalb dessen waren Aktien überbewertet und unterhalb dessen war eben Gold überbewertet, beziehungsweise Aktien eben unterbewertet. Und das konnte man sich zunutze machen, indem man mit einem ganz einfachen Regelwerk über diese 100 Jahre eben von 1922 bis 2022 bei über 15 ja, bei der Ratio Aktien verkauft hat und Gold gekauft hat, beziehungsweise bei einer Ratio von unter 5 Aktien gekauft und Gold verkauft hat. Und das Ergebnis ist durchaus beeindruckend, ja, weil eben ich mit dieser Kombination statt einfach Buy and Hold, was schon ein sehr respektables Ergebnis gebracht hat, ja, oder nur Gold halten, in der Kombination eben eine signifikant höhere Rendite bekomme. Ob das jetzt in der Zukunft so ist, weiß ich nicht. Gilt halt eh für alle Aussagen. Ja, also ich gebe hier nur Informationen preis, ist keine Anlageberatung. Ja, aber das liegt halt eben daran, weil ich eben hier aus dieser Ratio-Logik heraus immer dann, wenn eben ein Vermögenswert besonders hoch bewertet ist in Relation zum anderen, ausgestiegen bin und somit halt vor allem die Schwächephasen, also die herben Abstürze, immer verhindert habe. Nämlich hier bei den in den 30er Jahren, den Abschluss des Dow Jones. Ja, man sieht es ja auch sehr schön, ne? In den 60er Jahren, ja, eben genau diese Phase, wo es hier runterging und natürlich in den 2000ern auch. Das heißt, ich habe genau diese drei schweren Einbruchphasen, diese schweren Bässen, die ich ja vorhin auch aufgezeigt habe, habe ich verhindert, weil ich da immer in Gold investiert war. Ja, und insgesamt waren hier nur 6 in diesen 100 Jahren 6 Switch-Vorgänge. Also es war wirklich minimalinvasiv. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit Anleihen, ja, mit dem Gold. Das ist jetzt ein drastisches Beispiel, wie sehr es sich eben lohnen kann, hier Anleiheklassen zu kombinieren. So, wenn wir bei Anleihen sind, Gold hat ja den Nachteil, wirft ja keine Zinsen ab oder auch Vorteil, je nachdem, wie man sieht, weil dadurch habe ich auch kein Kontrahentenrisiko. Ne? Aber ist ja auch nochmal die Frage, warum gibt es überhaupt Zinsen? Und der Zins, der ist ja nicht der Preis fürs Geld, sondern letztendlich der Preis für die Zeit. Drei Komponenten machen so einen Zinssatz aus. Ja, zum einen habe ich hier eine Geldentwertungsprämie, das ist ganz klar. Ja, wenn ich Geld verleihe, möchte ich halt, dass ich nach der entsprechenden Zeit, wenn ich es zurückbekomme, mir dasselbe kaufen kann, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich es entliehen habe. Das heißt, das muss ich mit einpreisen. Ja, das Zweite, was ich einpreisen muss, ist halt eine Risikoprämie. Wenn ich 100 gleiche Darlehen vergebe und eins davon geht aber pleite statistisch gesehen, wird also nicht zurückbezahlt, da muss ich halt diesen einen Prozentpunkt quasi mit aufschlagen auf alle anderen, damit der mir ausgeglichen wird. Das machen Banken idealerweise mit einem entsprechenden Risikomanagementsystem. Bei Lehman hat das nicht ganz so gut geklappt. Und das Dritte, das ist dann eigentlich mein eigentlicher Gewinn als Gläubiger. Das ist ja auch das, was eben in der Geschichte dann immer hier, zum Beispiel eben von Luther hier so angeklagt wurde, ne, dass der eigentliche Zins, ja, also das eigentliche, ich bekomme Gewinn fürs Geldverleihen, ja, der Urzins oder die Zinsprämie und das einfach auch ein Ausgleich dafür, den ich bekomme, weil ich das Geld ja sonst anderweitig nutzen kann, ja, und dementsprechend entschädigt bekommen haben möchte, die Möglichkeit, ja, jederzeit zum Beispiel eben ein Konsumgut zu erwerben, also auf diese, darauf eben verzichte eine gewisse Zeit, ja, und das ist genau das, was der Zins eben hier kompensieren soll. Wenn wir mal gucken über die Zeit, lässt sich zurückverfolgen tatsächlich bis so 3000 vor Christus und in Mesopotamien, ja, wo auch so die ersten Banken dann entstanden sind, gibt es tatsächlich noch so Tontafeln mit so Zinssätzen von 20%. Das Ganze gab es auch so ersten Regulatorik, die erste Regulatorik gab es dann auch. Ja, ein Professor in Europa, der sich da sehr verdient gemacht hat, ist der Paul Schmelzing. Der hat sowas mal rekonstruiert, sehr, sehr interessant. Und der zeigt auf eben langfristig, sehr, sehr langfristig, die letzten 700 Jahre, ist der eigentliche Zins, der Urzins auch beständig gefallen. Ne? Also er fängt hier an, tatsächlich hier bei Edward III., ne? Für die Filmfans, das ist der Sohn von Mel Gibson, Schrägstrich Braveheart, ja. Der hier gibt es eben Aufzeichnungen über ein Darlehen und wenn man das aber so mittelt, dann haben wir hier eine klar fallende Tendenz. Ja, auch hier der lange Weg zur Nulllinie. Und die beiden Zacken, die wir unten sehen, das ist überschrieben, das ist die finanzielle Repression, die wir gesehen haben nach den beiden Weltkriegen. Ja, also die waren nicht ganz so brutal, die Regierungen, wie seinerzeit Augustus nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, hier insbesondere England und USA. Die haben sie eben dadurch entschuldet, dass sie eben über längere Zeit die Banken oder die Zentralbank gezwungen haben, die Zinsen runterzudrücken unter das Geldentwertungsniveau und somit die Schulden über die Zeit abgebaut haben. Ja, aber auch hier sichere Häfen trocken aus. Das heißt also, hier über die Zeit ist auch der Zinssatz gefallen. Ja, und warum fällt der? Nun, ganz einfach, weil spiegelbildlich unsere Lebenserwartung steigt. Ich hatte gesagt, der Zins ist Ausdruck der Zeit. Und damit ist das natürlich auch der Zins kompensiert eben einen Zeitfaktor in dem und eine Zeitspanne, in der uns eben dieses Geld nicht zur Verfügung steht. Und diese Zeitspanne bewerte ich natürlich deutlich höher, beispielsweise ein Jahr, wenn ich eben im Schnitt nur vielleicht 40 Jahre alt werde, als wenn ich eben 80 Jahre alt werde. Ja? Und solange die Lebenserwartung steigt, wird der Zins in der Tendenz auch weiter fallen. Also der Urzins hier insbesondere. Ja, auch klar, sofern eben Zinsen hier am Markt ausgehandelt werden, ja, das nur zur Erinnerung, wird es keine Möglichkeit geben, bei gleichem Risiko höhere Zinsen als die Marktzinsen zu verdienen. Also ich habe hier eine klare Rendite-Risiko-Relation. Und wer versuchte, das immer wieder auszuhebeln, der hat Schiffbruch erlitten. Er hier sicherlich der berühmteste, Charles Ponzi, nachdem ja sogar das entsprechende Schema benannt ist. Ja, der hat den Leuten eben versprochen, auf 3 Monate gibt's dann eben 10%. Hat er noch so ein Pseudo-Business dahinter gelegt. Aber eigentlich muss man sagen, gebührt der Verdienst für dieses Ponzi-Schema einer Frau, nämlich Adele Spitzeder. Ich weiß nicht, kommt jemand aus München hier aus der Runde? Nee, ja doch, da hinten. Vielleicht die Dame bekannt, die hat nämlich gewütet im 19. Jahrhundert weit vor Ponzi. Genau dasselbe Modell übrigens, finde ich sehr, sehr interessant. Ja, immer 3 Monats, hat Geld angenommen für 3 Monate und darauf 10% Zinsen bezahlt und damit halt wirklich so ein Schneeballsystem losgetreten, was dann wirklich die ganze Stadt erfasst hat und ja, Tausende ruiniert hat am Ende, nach 3 Jahren. Die hat immerhin 3 Jahre durchgehalten, Ponzi nur ein paar Monate. Ja, und der Großmeister, ja, er hier, Bernie Madoff, auch eine ganz tragische Figur. Sehr interessant eigentlich, er war ja zu dem Zeitpunkt, wo er mit seinen Betrügereien angefangen hat, schon gemachter Mann. Ja, Multimillionär, Wall Street-Ikone, bedeutende Persönlichkeit, aber das hat ihm nicht gereicht. Ja, und dann anscheinend wollte er dann unbedingt noch die Milliarde haben und da es auf legalem Wege nicht möglich war, dann eben auf illegalem Wege. Er übrigens auch sehr klug, er hat ja gar nicht über die Rendite letztendlich seine Betrügerei aufgesetzt, ja, sondern oder damit geworben. Die Rendite war nicht so spektakulär, sondern er hat gezielt damit geworben, ja, dass seine Anlage nahezu risikofrei ist. Ja, und das war das Zugpferd, mit dem er halt wieder Milliarden in seine Pseudofonds hat umleiten können, die am Ende ja heiße Luftnummern waren und da sind ja sogar institutionelle Anleger drauf reingefallen. Ja, nochmal zur Abgrenzung, wenn wir uns angucken, auf der einen Seite Aktien, auf der anderen Seite Anleihen, dann ist ganz klar, wir befinden uns, wenn wir uns mal so eine Unternehmensbilanz angucken, ganz einfach formalisiert, gibt es ja immer so eine Aktivseite und eine Passivseite, ja, die Passivseite gibt immer Auskunft über die Mittelherkunft. Also wo kommen die Gelder her, mit denen ein Unternehmen wirtschaftet? Und die Aktien sind die hier, ne? Das ist das Eigenkapital. Und im Anleihenbereich, da sind wir, oder Fixed-Income-Bereich, sind wir hier bei den Verbindlichkeiten. Ich erwähne das nur, weil damit klar ist, dass natürlich auch die Interessenslage eines Anleihen-Eigentümers eine völlig andere ist als des Aktionärs. Ja, der Aktionär ist interessiert an steigenden Kursen, steigenden Dividenden, ja, durchaus unter Inkaufnahme, dass das Unternehmen ja dann auch kommerzielle Risiken eingeht, ja, weiter wächst, etc. Daran hat der hier überhaupt gar kein Interesse. Das weiß ja jeder, der mal ein Darlehen bei einer Bank aufgenommen hat. Ja, die Bank will halt ja möglichst hier konstantes Geschäft, keine Abenteuer, keine Risiken, ja, Sicherheit im Kapitalrückfluss. Ja, die Kapitaldienstfähigkeit allgemein, die steht dann im Fokus. Ja, das heißt also, wie sicher sind die Zinszahlungen, wie sicher ist die Tilgung? Das ist das, was mich dann besonders interessiert. Werfen wir nochmal einen Blick auf den globalen Anleihemarkt. Und der ist ja noch also deutlich vielfältiger als der Aktienmarkt. Ich habe also hier eine Fülle von Emittenten, ne, wobei ich halt ganz grob unterteilen kann in öffentlich-rechtliche und private Emittenten. Ich habe eine Fülle von Laufzeiten, das geht los bei 3 Monaten für so einen US-amerikanischen T-Bill, also eine Schuldverschreibung der Regierung, bis hin, aktuell glaube ich das längste sind so die 100-jährigen österreichischen Anleihen. Es gab auch sogenannte ewige Anleihen, das hat mal zum Beispiel Großbritannien hat die mal ausgegeben, aber dann zwischenzeitlich getilgt. Ich habe völlig unterschiedliche Verzinsungen, fix, variabel oder Kombinationen daraus. Ich habe halt unterschiedliche Nominalwerte, viele Anleihen sind schwierig auch für Privatanleger zu handeln, weil die Stückgrößen sind dann 100.000 Euro. Es gibt unterschiedliche Klauseln wie zum Beispiel Besicherungen bei Senior Loans oder so Collective Clause, ja, so bei Staatsanleihen, wenn eben, ja, war ja so im Zuge der Griechenland-Krise, ne, wenn so ein Staat dann nicht mehr bezahlen kann, ne, dass dann eben solche Anleihen dann neu strukturiert werden. Unterschiedlichen Rang, das kennen wir auch, ne, von solchen Darlehen, dass es halt weniger Zins gibt für die, wenn ich als Erster befriedigt werde, ja, wenn so ein Emittent mal pleite geht, beziehungsweise ich bekomme halt mehr Zinsen, wenn ich so ein unbesichertes Darlehen vergebe, ja, bis hin zur Bonität. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, aktuell, ich habe mal nachgeguckt, gibt es etwa 65.000 handelbare Aktien, 110 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, Anleihen 1,3 Millionen, 135 Billionen US-Dollar. Das heißt, der Anleihemarkt ist schon mal deutlich größer als der Aktienmarkt. Und dazu muss man auch noch sagen, da kommt ja der gesamte Markt der nicht börsennotierten Finanzierungen, der auch nochmal gigantisch ist und den man sich aber auch durch bestimmte börsennotierte Instrumente erschließen kann. Die werde ich nachher auch nochmal aufzeigen. Also für alle die Sachen gibt es nachher auch nochmal konkrete Beispiele. Und wenn man sich die Struktur mal anguckt, zumindest im Investment-Grade-Bereich, da gibt es nämlich dann auch so Indizes. Ja, da macht etwa 2/3 sind so Staatsanleihen, 1/3, ja, mehr oder weniger Unternehmensanleihen. Die Regionaufteilung, 35% USA, Eurozone 20%. Das meiste so im A-Rating-Bereich. Die Laufzeiten verteilen sich dann auch, ja, relativ gleich verteilt, kurz, mittel, lang. Interessant auch die Agenturen, weil es gibt letztendlich nur 3 bedeutende, wovon 2 letztendlich sich den Weltmarkt aufteilen mit S&P und Moody's. Beide schon Jahrzehnte im Sattel. Fitch auch noch einen kleinen Anteil. Letztendlich funktionieren die alle gleich. Von AAA bis C bzw. D haben die eben eine Notierung. Ja, von höchster Bonität quasi ausfallsicher bis hin zu Zahlungsausfall. Ne? Legendär natürlich das Lehman Rating von S&P. Hat den sicherlich nicht besonders gut getan bezüglich der Reputation, aber die haben tatsächlich 3 Tage vor der Pleite nochmal das A-Rating von Lehman Brothers bestätigt. Und man muss natürlich auch sagen, das insoweit fatal, weil das dazu geführt hat, dass jede Menge Zertifikate von Lehman Brothers hier auch noch 2008, hier im Juni 2008 zum Beispiel, noch emittiert wurden. Und da wurde ja noch gezielt geworben mit dem guten Rating von S&P. Ja, und auch wenn wir jetzt eine Durststrecke bei den Anleihen hatten in den 2010er Jahren, auch die ließ sich durch geeignete Instrumente umgehen. Kann man natürlich mal gucken, wann war so die beste Zeit für Zinsjäger? Ja, die 9 vor dem Komma, die hatten wir halt noch hier in den 70er Jahren. Ja, wo auch dann aber entsprechend die Hypotheken dann auch entsprechend, ja, sensationell günstige 8,46%. Das war, ist tatsächlich auch so, ich habe tatsächlich so einen Baufinanzierungsordner meiner Eltern nochmal gefunden. Da war die Anzeige extra ausgeschnitten, weil das anscheinend in nähere Betrachtung kam. Aber gut, dann gab es halt im Umkehrschluss natürlich auch hier 8,5% auf Bundesschatzbriefe. Und allerdings waren die Inflationsraten hoch. Und das ist ja etwas, was wir so als Zins- oder Fixed-Income-Investoren ja nicht so gut finden. Insbesondere, wenn wir da was haben, was eventuell ein bisschen länger läuft. Und dann steigen die Zinsen, das ist nicht so schön. Und hier gibt es tatsächlich, zumindest in der deutschen Geschichte, einen eindeutigen Punkt, wo Anleihen eigentlich das beste, langlaufende Anleihen das beste Investment waren. Das war 1990 im Zuge der Wiedervereinigung. Da wollte die Regierung nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen. Und skandalöserweise, das war damals eine Riesendiskussion, wollten die nur 8,88% bezahlen, ja, auf ihre 30-jährigen Anleihen. Das löste dann in der Presse dann doch ein negatives Echo aus, dass der Weigel, wer sich noch dran erinnert, der Mann mit den buschigen Augenbrauen, der Finanzminister, so wenig fürs Geld bezahlen wollte. Und das ohne rot zu werden, wie seinerzeit die Zeit titelte. Ja, und warum war das so ein herausragendes Invest? Wer sich da eingeloggt hat auf 30 Jahre, 8,88% Zinsen. Und danach fing ja an wirklich der große Fall der Realzinsen bis eben weit in die 2010er, wo wir dann auch Null- und Negativzins hatten und dann die Kurse von den Anleihen, von den Bestandsanleihen dementsprechend ja auch gestiegen sind. Und je länger die Laufzeit, desto mehr sind die Kurse gestiegen. Umgekehrt ist natürlich immer die Gefahr, ne, wenn ich jetzt Anleihen habe und was passiert, wenn jetzt die Zinsen nicht fallen, sondern eben steigen, ja, dann fällt der Kurs meiner Anleihe. Das ist ein Automatismus, ja, steigen die Zinsen, fallen die Zinsen, steigen die Kurse. Lässt sich auch grob berechnen, also einmal hier mit einer schönen Formel, die ist aber wenig, wenig griffig. Allerdings gibt es das Ganze auch als Faustformel. Ne, wenn eben die Zinsen um x Prozent steigen, fällt der Kurs einer Anleihe mit einer Restlaufzeit von y Jahren um den Faktor x mal y Prozent und umgekehrt. Das kann man wirklich als Faustregel sich so im Hinterkopf behalten. Ja, das heißt also, wenn ich hier wirklich eine Anleihe habe mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren und die Zinsen, das Zinsniveau steigt tatsächlich um, sagen wir, 2 Prozent. Ja, Restlaufzeit 10 Jahre, 2 mal 10 Prozent, da wird der Kurs meiner Anleihe Pi mal Daumen um 20 Prozent sinken. Ist das problematisch? Naja, erstmal nicht, wenn ich sie bis zum Ende halte. Ich bekomme hier immer zu 100 getilgt. Ja, aber ich muss eben damit leben, je länger meine Laufzeit ist, dass ich dann auch mal bei Anleihen entsprechende Schwankungen habe. So, und da sind wir schon bei den Einsatzmöglichkeiten von Fixed Income. Jetzt wird's halt konkret. Also, das sind so die 4 groben Optionen, die ich habe, wenn ich sage, ich möchte mir eben nicht nur Aktien, sondern eben auch Anleihen ins Portfolio reinlegen. Das eine sind halt tatsächlich die klassischen Liquiditätsrücklagen. Ja, manche Leute lassen das ja auf dem Girokonto vergammeln. Gibt's natürlich auch viele Möglichkeiten. Ich werde für jede dieser Möglichkeiten gleich noch Sachen aufzeigen, um hier eben bei der Liquiditätsrücklage beispielsweise, ne, steht hier im Vordergrund, ja, hier darf ich eben keine Kursschwankungen haben, hier muss ich sicherstellen, dass ich jederzeit das auch wieder rauskriege, was ich da reingesteckt habe, beispielsweise, weil es finanzielle Verpflichtungen betrifft, die ich in einer bestimmten Höhe auf jeden Fall erfüllen muss. Ja. Zweiter Punkt ist, das ist das, was ich am Anfang erwähnt hatte, eben zur Stabilisierung meines Portfolios. Ja, dass ich vielleicht sage, ich mache eben kein 100% Aktienportfolio, sondern eben nur 80%. Ja, und 20% mische ich eben Anleihen bei. Die sollen mein Gesamtportfolio stabilisieren. Und die dienen mir auch als Masse, dass wenn ich mal rebalanciere, also ja in den besonders guten Jahren mal etwas aus den Aktien rausnehme, in die Anleihen investiere, um dann in schlechten Jahren, ja, wenn die Aktien mal am Boden liegen, ja, sehe, ne, diesen Dow Jones Gold Ratio Effekt, ja, dass ich dann gezielt da auch rein investiere. Das dritte, das sind sogenannte Safe Haven Anlagen. Das heißt also, dass ich mir überlege, naja, einen Teil der Liquidität packe ich in Anleihen besonders guter Schuldner, ja, wo ich mir vergleichsweise sicher bin, über die Jahre durchaus auch in Fremdwährungen, ja, dass ich hier, ja, solider Haushalte habe, solide Volkswirtschaften, wo ich den Einsatz dann auch wieder zurückbekomme und wo ich mein Geld gesichert habe. Ja, diese Safe-Haven-Anlagen, die werden immer dann besonders in Anspruch genommen, wenn es mal irgendwo knirscht und kracht, beispielsweise Lehman-Pleite, ja, aber auch die Euro-Krise, das waren ja immer so Momente, wo dann die Anleger gezielt in solche Anlagen reingegangen sind. Ja, und das Letzte ist, kann man auch durchaus machen, dass ich sage, naja, ein Teil meines Risikokapitals investiere ich nicht in Aktien, sondern in entsprechende Anleihen oder Fixed-Income-Produkte, die mir hier auch etwas, ja, höhere Zinsen abwerfen, dafür eben mit einem höheren Risiko einhergehen. Wenn wir mit der Liquiditätsrücklage anfangen, da ist so der Klassiker natürlich Tagesgeld. Ja, also ich selber beispielsweise nutze hier das Angebot von Weltsparen, hier die ganzen skandinavischen Banken beispielsweise, die mit AAA geratet sind, ja, wo man halt sehr praktisch Rücklagen hinterlegen kann, die sich dann eben laufend verzinsen. Wer einen Tick mehr möchte, der kann beispielsweise sowas wie den X-Trackers Euro Overnight Rate Swap ETF nutzen. Das mache ich zum Beispiel für Steuerrücklagen. Ja, meine Steuerrücklagen, die packe ich da rein. Warum? Es gibt ein bisschen mehr als das Tagesgeld. Trotzdem, das ist wirklich ganz, ganz kurzfristig angelegt, eben overnight. Ja, das ist letztendlich, also im Endeffekt ist das Geld bei der EZB hinterlegt. Der EZB-Zins wird gezogen und eben dann an die Anleger ausgeschüttet. Ja, also wirklich ganz kurzfristig, absolut kursstabil. Das Ganze gibt's auch für andere Währungen. Wer jetzt sagt, naja, einen Teil möchte ich zwar kursstabil haben, aber in anderen Währungen, der kann natürlich dann auch zum Beispiel das Ganze in britischen Pfund machen oder in US-Dollar. Allerdings habe ich dann natürlich ein Währungsrisiko oder auch eine Währungschance. Ja, wichtig ist, wer die Liquiditätsrücklage ausdrücklich in Euro braucht, wie zum Beispiel eine Steuerrücklage, ja, weil das Finanzamt britische Pfund nicht akzeptiert, ja, für den sind dann die Euro dann letztendlich alternativlos. Ja. Auch eine schöne Möglichkeit, wenn ich bei einem entsprechenden Broker bin, der das anbietet, anstatt über einen ETF oder Fonds reinzugehen, tatsächlich direkt selber in beispielsweise T-Bills zu investieren, ja, also Schuldverschreibungen der Regierung mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr. Das kann ich auch immer wieder erneuern. Wenn es ausläuft, ja, dann habe ich eben faktisch kein Kursrisiko durch die kurze Laufzeit und ich habe einen hochliquiden Markt. Ich kann ja also auch jederzeit wieder verkaufen, wenn ich tatsächlich das Geld vorher benötigen sollte. Und wenn ich hier auch noch mir keine Gedanken machen möchte über Zinsänderungen bedingt durch Inflation, dann kann ich auf diese Floating Rate Notes zurückgreifen. Das beispielsweise so ein Bereich, da bin ich auch momentan investiert. Floating Rate Notes, das sind eben Anleihen, die eine längere Laufzeit haben, allerdings wo der Zins wöchentlich angepasst wird an das aktuelle Zinsniveau. Ja, und somit habe ich dann eingebauten Inflationsschutz. Und trotz der langen Laufzeit sind diese Floating Rate Notes absolut kursstabil. Die liegen halt wie ein Brett. Ja, und ich kann damit zumindest in US-Dollar eine entsprechende, also nicht nur Liquiditätsrücklage, in dem Fall, da bin ich sogar auch im Bereich hier der Portfoliostabilisierung, kann ich dann auch im Euro-Bereich beispielsweise über sowas wie den Euro-Ultra-Short-Bond-ETF machen. Das heißt also mit ganz kurz laufenden Unternehmensanleihen, die rentieren noch ein bisschen besser als die als Overnight, also Übernachtgeld, Übernachtliquidität. Ja, aber eben auch bei sehr, sehr mäßigem Kursrisiko. Das heißt, hält auch relativ stabil. Wer das Ganze eben im US-Dollar-Raum machen möchte, eine Alternative wird momentan auch von vielen Amerikanern genutzt, sind sowas wie der Janus Henderson ETF, der in die AAA-Tranchen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, von CDOs, also Collateralized Debt Obligations investiert. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, Moment mal, da war doch was, ne, bei der Lehman-Pleite, Weltfinanzkrise. Das stimmt, da sind diese Collateralized Debt Obligation, also diese Kreditpools, teilweise ausgefallen. Das galt aber hier insbesondere für die C- und B-Tranchen. Und ich habe tatsächlich auch nochmal geguckt, seinerzeit ist keine einzige A-Tranche ausgefallen. Also die haben alle gehalten, die wurden auch als erste bedient. Damit ließ sich dann auch tatsächlich diese gesamte Finanzkrise, klar, die sind im Kurs auch gefallen, aber haben sich am Ende wieder alle berappelt, alle erholt und alle Zinszahlungen wurden hier geleistet. Und mittlerweile gibt es die Dinger eben auch an der regulären Börse. Hier allerdings kommt es so ein bisschen auf den Broker an. Ich glaube, also der konkrete Titel beispielsweise, der wird nicht bei jedem Broker erhältlich sein. Es gibt aber tatsächlich auch entsprechende Pendants für den europäischen Markt. Ja, dann natürlich hier Klassiker, sowas wie hochgeratete Staatsanleihen, Korb davon, kann man sich durchaus auch ins Portfolio legen. Oder ist jetzt auch wieder etwas spezieller, angesichts der Kürze der Zeit kann ich hier nur auf meinen Blog verweisen, kommt auch nachher nochmal die Adresse, sowas wie Preferred Shares. Das war zum Beispiel mein bevorzugtes Instrument, um in der Zeit der Null- und Negativzinsen trotzdem noch auf die Liquidität, auf die, ja, also auf die veranlagte Liquidität hier im Depot noch regelmäßig Erträge zu erhalten. Diese Preferred Shares, das ist halt ein hybrides Wertpapier, so eine Mischung aus Aktie und Anleihe, aber mit starken Anleiheähnlichem Charakter und einer sehr, sehr hohen Kursstabilität, bedingt durch die Konstruktion der Papiere. Wie gesagt, Details gibt's auch nochmal bei mir auf dem Blog zu lesen. Auch stelle ich auch unterschiedliche dieser Papiere vor. Klassische Safe-Haven-Anlagen, das sind halt die Anleihen von Australien, Kanada, Norwegen oder auch der Schweiz. Großer Nachteil ist halt dann zum Beispiel Schweiz, Norwegen, da gibt's dann momentan so gut wie keine Erträge drauf. Aber wer eben sagt, naja, so ein Teil meines Portfolios möchte ich dann eben auch in so einem sicheren Hafen parken, ist das eine Möglichkeit. Hier, wer die Kursschwankungen gering halten möchte, setzt eben auf kurzlaufende Papiere mit bis zu 2 Jahren Laufzeit. Dann sind wir so in einem Bereich, wo das alles überschaubar ist und ich dann auch eine entsprechende Währungs- ja, oder Finanzkrise gut überstehe. Ja, wobei halt auch hier natürlich ich gewisse Risiken habe, ne, zum Beispiel Australien, Kanada, Norwegen, hängt auch ein Stück weit, da hängt eben der Währungs-, der Wechselkurs immer ein Stück weit auch von den Rohstoffpreisen ab, weil das Volkswirtschaften sind, die halt auch ein Stück weit von ihrem Rohstoffreichtum leben. Ja, Australien eben auch von der Nachfrage hier im asiatischen Raum, Norwegen vom Öl. Und das sieht man immer wieder, zum Beispiel in Norwegen, ne, dass die norwegische Krone, ja, mit dem Ölpreis zusammen eben hoch oder runter geht. Ja, Schweiz. Klassiker seit vielen, vielen Jahrzehnten. Allerdings muss man auch sagen, die Schweizerische Nationalbank, also die Zentralbank der Schweiz, mittlerweile ja so ein Hedgefonds, weil die ja voll gesogen ist mit Vermögenswerten, weil dadurch, dass der Schweizer Franken immer weiter gestiegen ist. Ja, und das natürlich dann schlecht ist für die Schweizer Exportwirtschaft, hat hier die Schweizerische Nationalbank interveniert und dann immer Schweizer Franken auf den Markt geschmissen, indem sie Vermögenswerte, eben Euro-Vermögenswerte aufgekauft hat. Und von daher, ja, muss man eben auch gucken. Und wenn es nochmal kracht, diesmal bei der UBS statt der Credit Suisse, dann könnte es fraglich sein, ob die Staatsfinanzen dann noch das hergeben, dass das dann noch so eine Safe-Haven-Anlage ist. Also ich persönlich bin dann bei der Schweiz so ein bisschen kritisch beim Schweizer Franken, muss aber jeder für sich selber wissen. Ja, und dann sind wir natürlich im High-Yield-Bereich. Da gibt es auch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das geht eben los, dass ich Unternehmensanleihen nehme, die so gerade aus dem Investment-Grade-Rating rausgefallen sind. Warum ist das eine Besonderheit? Weil die in der Regel übermäßig abgewertet werden. Also der Kurs übermäßig nach unten getrieben wird. Warum? Weil es ja viele Institutionen gibt, die sind gesetzlich beispielsweise Versicherungen verpflichtet, ausschließlich Investment-Grade-Anleihen zu halten. Also was passiert, wenn eine Anleihe oder wenn ein Emittent das Investment-Grade verliert? Ja, der fliegt eben aus allen diesen Portfolios beispielsweise Versicherungen raus. Das heißt, der Kurs wird im Prinzip künstlich oder weit unter das gedrückt, was eigentlich gerechtfertigt ist. Und das macht sich zum Beispiel dieser ETF hier zunutze. Ja, der hier wiederum, der Emerging Markets Bond ETF, ist auch einer, der schüttet, glaube ich, monatlich sogar aus. Ja, der wiederum, der investiert halt eben in Schwellenländeranleihen, die allerdings notiert sind in einer Hartwährung, also in dem Fall eben US-Dollar. Ja, also das ist jetzt nicht die örtliche Währung, die beliebig reproduziert werden kann, ja, sondern hier tatsächlich zurückbezahlt werden muss in US-Dollar. Da kann man natürlich auch mal ein Stück weit spekulieren, dass im Fall der Fälle, wenn es mal knirscht, der internationale Währungsfonds da unterstützt. Ja, ebenfalls so interessant sind so Spezialprodukte, gibt's auch nicht immer bei jedem inländischen Broker zu kaufen, wie hier der Senior Loan ETF. Das sind tatsächlich an relativ hochverzinste Unternehmenskredite, weil eben ja derjenige, das Geld aufgenommen hat, das Unternehmen nicht so ganz finanziell solide aufgestellt ist, aber im Gegenzug müssen die besichert werden, daher Senior. Das heißt, das sind eben Kredite, die zum Beispiel mit einem Maschinenpark, mit einer Immobilie oder sonst Vermögenswerten besichert sind. Ja, und dann habe ich natürlich solche Sondersachen wie hier beispielsweise Bancroft Fund Limited, der in Wandelanleihen investiert, also auch eine spezielle Form des Fixed Income, ja, aber auch durchaus lukrativ sein kann. Oder aber, wenn man jetzt in den außerbörslichen Bereich geht, das hatte ich ja gesagt, immer mehr an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren, sowas wie hier die Ares Capital Corporation, die ist börsennotiert, ein Unternehmen, kann ganz normal gekauft werden. Die macht nichts anderes, als Private Debt zur Verfügung zu stellen. Ja, also tatsächlich Risikokapital in Form variabel verzinster Kredite an Unternehmen. Ja, und damit kann ich mir zum Beispiel eben diesen ganzen Bereich des nicht börsennotierten Fixed Income erschließen. Ja, und dann kann ich auch schon mal hier so mit Dividendenrenditen in dem Fall eben von um die 10% rechnen. Was ist aber jetzt, wenn wir nochmal in so eine Phase rutschen, wie in den 2010er Jahren, wenn es keine Zinsen gibt, oder halt wenig Zinsen, dass ich dann wieder so ein bisschen da wieder Esel vom Buridan zwischen zwei Heuhaufen verhungere. Auf der einen Seite, naja, Aktien möchte ich vielleicht nicht 100% und die Anleihen, die bringen dann nicht so viel. Dann gilt so das Karl-Kraus-Prinzip. Ja, wenn ich zwischen zwei Übeln wählen soll, dann wähle ich keins von beiden. Wie ich das selber für mich gelöst habe, ist wie folgt. Ich habe so ein, das führe ich bei mir in der Community, so ein Einkommensdepot, das habe ich eben wie folgt aufgeteilt. Ich habe tatsächlich so einen offensiven Bereich, das sind so aktienähnliche, oder mit aktienähnlichem Risiko. Da habe ich eben so ganz klassische Dividendenaktien und Real Estate Investment Trust ETFs. Und Satelliten mit so ein paar Spezialitäten. Und ich habe aber eine ganz große Defensive, 70%. Da habe ich eben sowas wie Preferred Shares und andere hybride Wertpapiere, die mir Geld hier regelmäßig in die Kasse spülen. Und Floating Rate Notes, hatte ich eben auch gesagt. Und noch ein Teil Edelmetall, so nochmal als Komplettabsicherung des Portfolios. Wie gesagt, das ist meine persönliche Aufteilung. Und was ich dann noch mache, auf diesen ganzen defensiven Anteil zusätzlich, den nutze ich, um Optionen, ganz konservative Stillhaltergeschäfte draufzuschreiben und so nochmal einen zusätzlichen Ertrag zu generieren, sodass ich hier im Prinzip das Optimum aus dem Rendite-Risiko-Relation hier gewonnen habe. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die wirklich sehr, sehr, sehr weite Welt der Anleihen und des Fixed Income. Und wer hierzu, insbesondere jetzt hier zu dem Thema Offensive, also Dividenden, Defensive, Zinsen und Optionshandel noch ein bisschen mehr wissen möchte, kann sich hier bei mir direkt auf der Seite eintragen, E-Mail-Adresse eintragen und dann gibt es drei entsprechende Reports, jeweils zum Thema Dividenden, zum Thema Zinsen, zum Thema Optionshandel. Und ansonsten auch bei mir auf der Seite, sei es zum Lesen oder auch als Podcast oder Video, ganz viel Material zu den hier besprochenen Themen. Und damit bin ich durch und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine schöne Rest-Invest und eine gute Heimreise. Bis dann.